Seid ihr bereit, was aufzunehmen? Ja. Ich glaube, dass Gott was vorbereitet hatte. Glaube siegt, Vorsprung durch Vertrauen. Ist keine Schleichwerbung für eine Automarke, die mit einem ähnlichen Slogan Werbung gemacht hat. Glaube siegt, Vorsprung durch Vertrauen. Das ist ein Satz, den wir sehr genau hier kennen. Sehr genau. Und manchmal kommt man in den Gottesdienst und sagt, ah, ich sehne mich danach, ich möchte mal was Neues hören, ich möchte was Frisches hören. Und dann kommt schon wieder so ein Thema. Glaube siegt. Mensch, das kenne ich doch schon. Ich weiß doch, dass der Glaube siegt. Aber irgendwie weiß ich das hier, aber ich erfahre es in meinem Alltag nicht. Wo ist der Glaube, der siegt? Ich habe zu kämpfen in meinem Beruf. Ich habe den Eindruck, der Chef möchte mich am liebsten loswerden. Ich habe jedes Mal schon ein flaues Gefühl, wenn ich zur Arbeit gehe. Wo ist der Glaube, der siegt? Mensch, zu Hause fällt es schwer, den Konflikt zwischen Mann und Frau vor den Kindern zu verbergen. Wo ist die Liebe, die wir mal hatten? Alles futsch. Wo ist der Glaube, der siegt? Gestern habe ich schon wieder so eine Rechnung bekommen. Von welchem Geld soll ich diese Rechnung bezahlen? Wenn es 50 Euro gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch geschafft, aber es sind 400 Euro. Wo ist der Glaube, der siegt? Ja, natürlich, ich weiß, hier. Ich weiß es hier, der Glaube siegt. Ich weiß es in meinem Verstand, ich habe das akzeptiert. Aber wo ist das in meinem Leben? Glaubt ihr, dass das Wort der Bibel wahr ist? Ja, glaubt ihr das? 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. So, das war jetzt ein Verstandes-Amen. Oder kannst du sagen, ja, das ist ein Herzens-Amen. Das habe ich erlebt. Mein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich möchte mit euch einen Blick drauf werfen, auf diese Wahrheit, damit sie vielleicht von hier nach da rutscht. Das ist eine große Distanz, die ist fast größer als von hier nach Indonesien. Meine Frau und ich, wir planen, meine Frau ist ja aus Indonesien und wir planen, mal wieder nach Indonesien zu fliegen. Und das ist so weit weg. Das ist fast auf der anderen Seite des Globus. Aber diese Distanz hier, die ist manchmal noch weiter. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich möchte euch mit euch eine Geschichte anschauen, die genau davon erzählt. Und zwar im Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Jesus ist mal wieder über dem See unterwegs gewesen, war in einem heidnischen Gebiet und ist auf jemanden gestoßen, der in Grabhöhlen gelebt hat und der von Dämonen, von Geistern besessen war. Das gehört ja heutzutage oft nicht mehr in unserem Sprachgebrauch oder Fokus. Wir sagen, Ja, irgendwie lässt sich das alles erklären, aber die Bibel rechnet ganz klar auch nicht nur mit natürlichen Krankheiten, sondern auch mit dämonischen Belastungen. Und Jesus ist in Konfrontation mit dem gekommen und er wurde von Jesus befreit. Und es gab für diesen Mann einen Neuanfang, der musste nicht mehr in Grabhöhlen liegen. Und die Jünger, die haben das mitbekommen und haben gedacht, boah. Und jetzt waren sie mal wieder auf dem See unterwegs zurück, kommen wieder zurück in Israel, an der Seite an, wo das Land Israel ist. Und die Menschen, es hat sich schon rumgesprochen, die Menschen erwarten ihn, die stehen am Bootssteg und ich kann mir vorstellen, das Getränke war so groß, die mussten gucken, dass sie nicht ins Wasser fallen. Und die Jünger müssen gucken, wo kann ich mit meinem Boot anlegen? Das ist ein riesen Menschenauflauf. Und so geht Lukas 8, Vers 40 los. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Boah, da war eine Sehnsucht unter den Menschen da. Diesen Jesus, das muss doch Realität sein. Das, was wir gehört haben, das möchten wir in unserem Leben erleben. Ich möchte den Glauben nicht nur hören bzw. hier erfassen, sondern ich möchte wirklich erleben, wenn das wahr ist, diese Sache mit Jesus, dann muss das doch erlebbar sein. Jetzt könnte man sagen, Andreas, du lehnst dich ziemlich weit aus dem Fenster, du machst hier Versprechungen, das muss doch erlebbar sein mit dem Glauben. Und was ist mit der Gefahr, wenn man es nicht erlebt? Wenn dein Versprechen plötzlich verpufft? Was ist dann? Ich glaube, dass unser Gott real ist. Und ich muss nicht durch fromme Übungen es produzieren, sondern ich vertraue darauf, dass er sein Wort hält, dass er zu seinem Wort steht und das Wort nicht bricht. Und er hat versprochen, dass er erfahren werden kann. Wir lesen mal weiter. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus. Der drängt sich so am Bootssteg noch nach vorne durch. Vielleicht hat er ein paar Leute dabei, die ihm helfen, da durch die Menschenmenge durchzukommen. Und der Jairus, er war ein Vorsteher der Synagoge. Und er fiel Jesus zu Füßen. Die Szene muss man sich mal vorstellen. Jesus kommt gerade aus diesem wackelnden Boot raus und macht diesen Schritt auf den Bootssteg. Und da kommt aus der Menschenmenge, löst sich einer raus und fällt Jesus zu Füßen. Und bittet ihn, in sein Haus zu kommen. Jesus, komm mit mir. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren. Die lag in den letzten Zügen. Er hatte eine Tochter und die war im Sterben. Wo ist dieser Gott? Als Synagogenvorsteher, als heutzutage würde man sagen Ältester der Gemeinde. Könnte man fragen, wo ist dein erlebter Glaube? Mensch, vom Verstand her wissen wir alle, ja, Gott ist da, Gott ist für sein Volk Israel da. Aber wo ist dein geklebt, wo ist dein Gott, Jairus? Und er kommt zu Jesus und fällt ihm vor die Füße. Und diese Tochter von ihm ist 12 Jahre alt, die im Sterben liegt. Ich kann mir vorstellen, es steht hier nicht beschrieben, wie er Jesus bittet. Jesus, ich habe so viel von dir gehört. Und weißt du, Jesus, mir geht es nicht darum, irgendwas Spektakuläres mit dir zu erleben, sondern mir geht es darum, dass du meine Tochter rettest. Jesus, du bist doch real. Deine Macht ist doch real. Greif ein. Und Jesus macht sich auf den Weg. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Das ist, wie gesagt, ein riesen Menschenauflauf. Ein Gedränge, ein Geschubse, diese enge Straße entlang in dem Fischerdorf. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Da war eine Frau. Ich weiß nicht, wie alt sie war, aber die hatte Blutfluss, Blutungen seit 11 Jahren. 12 Jahren. 12 Jahre. Und sie konnte von keinem Arzt geheilt werden. Die Frauen können das wahrscheinlich besser nachvollziehen als wir Männer, wenn ihr eure Tage habt. 12 Jahre leidet sie unter einem beständigen Blutfluss. Unter Krämpfen, unter Schmerzen. Wahrscheinlich viel Müdigkeit durch diesen hohen Blutverlust. Und sie konnte von keinem Arzt geheilt werden. Und sie hat ihr ganzes Geld aufgebraucht. Inzwischen ist sie arm. Aber sie ist nicht nur finanziell außen vor, weil sie arm ist, sondern sie ist auch gesellschaftlich. Jemand mit Blutfluss durfte nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. War unrein. Sie war ausgeschlossen aus der Gemeinde. Und sie tritt von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Da unten sind so Quasten, so Ecken, so Zipfel dran. Und er berührt den Saum seines Gewandes. Und in dem Augenblick hört der Blutfluss auf. Sie hat die Nähe Jesu gesucht. Sie hat sich gedacht, wenn ich nur das Gewand zu fassen kriege, das reicht schon. Und diese Menschenmenge ist da unterwegs und ihr müsst euch vorstellen, Jesus läuft da, schiebt sich durch die Masse da durch, also ein Gedränge, ein Geschubse. Diese Frau will an den Saum seines Gewandes ran. Das heißt, die kriecht irgendwo zwischen den Beinen der Menschen durch und greift nach dem Saum von Jesus Gewand. Sie denkt sich, oh, wenn mich nur keiner bemerkt, weil eigentlich darf sie gar nicht in diese Menschenmenge rein. Sie gilt ja als unrein. Und sie greift danach. Und Jesus bleibt stehen und sprach und fragte, wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Mensch, da ist so viel los, Jesus. Und du fragst, wer hat dich berührt? Und ich kann mir vorstellen, was in der Frau abgegangen ist. Der ist klar geworden, ich bin rituell unrein und habe Jesus berührt. Habe ich ihn jetzt auch unrein gemacht? Wird jetzt Strafe kommen? Jesus sprach, es hat mich jemand berührt. Und jetzt erklärt er, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Und das ist keine mysteriöse Kraft wie bei den Esoterikern, die von irgendwelchen Energien da reden, sondern die Kraft Jesu ist der Heilige Geist. Jesus hat gespürt, wie der Heilige Geist aktiv wurde, wie der Heilige Geist gehandelt hat. Eben die Kraft Jesu ist keine kognitive Vorstellung irgendwo, sondern die Kraft Jesu ist der lebendige Heilige Geist. Und der Heilige Geist, der hat gehandelt und hat die Frau geheilt. Es ist Kraft von mir ausgegangen. Als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Oh, die Frau, ich kann mir vorstellen, wie die Frau vorsichtig die Hand hebt und sagt, ich habe dich berührt, Jesus. Und die Menschen, die kennen ja diese Frau. Und durch die ganzen Arztbesuche und so, ich glaube, das war bekannt. Und mit einem Mal war Platz um die Frau. Die haben Abstand genommen. Und da steht Jesus und diese Frau. Und sie sagt, ich habe dich berührt. Und ich bin gleich gesund geworden. Und Jesus sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen. Das griechische Wort Glaube heißt Vertrauen. Glaube siegt. Vorsprung durch Vertrauen. Diese Frau hat einen Neuanfang erlebt. Einen realen Neuanfang. Dadurch, dass sie gewagt hat zu vertrauen. Aber nicht nur, sie war nicht zu Hause in ihrer Kammer und hat gesagt, ich vertraue Jesus irgendwo. Ich entscheide mich dafür, Jesus vertrauen zu wollen. Sondern sie hat gesagt, ich entscheide mich, Jesus vertrauen zu wollen und gehe los. Ich fasse den Saum seines Gewandes an. Da folgte eine Tat auf die Entscheidung. Ich glaube, dass Jesus keinen von sich stößt, der zu ihm kommt, egal wie unrein du bist. Und als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Ach ja, da war ja diese 12-jährige Tochter. Ich glaube, Jesus hat sie nicht vergessen. Aber die Menschen waren so auf diese Frau in dem Augenblick fokussiert, dass die Tochter völlig aus den Gedanken war. Sie ist gestorben. Jesus hat sich aufhalten lassen. So könnte der Gedanke sein. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Jesus sagt zu Jairus: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Wie viel Furcht ist immer wieder in unserem Leben, wenn wir über Glauben hören, über Vertrauen hören. Wenn ich überlege, wie schwer ist das, mit einem Arbeitskollegen über den Glauben zu reden, oder man merkt, denen geht es gerade nicht gut, und man hört vielleicht im Aufenthaltsraum, im Pausenraum, hey, denn seine Ehe geht gerade kaputt. Mit ihm, was kostet das für einen Mut, mit ihm zu reden und vielleicht auch anzubieten, hey, ich könnte mit dir beten, wenn du möchtest. Ich kenne da nämlich einen Gott, der wirklich helfen kann, der wirklich trösten kann. Da schleicht sich Furcht ein, da fängt das Herz an zu klopfen, zu zittern. Aber Jesus sagt: Fürchte dich nicht, lass dich nicht von der Furcht regieren, sondern vom Glauben, vom Vertrauen zu mir. Lass dich vom Vertrauen zu mir leiten, so wird sie gesund. Und was macht Jairus? Denn der ergreift das. Und nicht nur theoretisch, ja, ich glaube, sondern wir lesen im nächsten Vers: Als sie aber in das Haus kamen, das heißt, die haben sich wieder auf den Weg gemacht. Jairus ist wieder mit Jesus losgegangen. Sonst wären sie nie bei dem Haus angekommen. Jairus hat der Entscheidung des Glaubens Taten folgen lassen. Aus dem Glauben fließen die Taten. Weil ich Jesus vertraue, ändert sich was. Weil ich Jesus vertraue, kann ich anders handeln. Als sie aber in das Haus kamen, ließ er niemanden mit hineingehen, als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach: Weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Jesus gesteht dem Tod keine Macht zu. Sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Wie groß sind manche Probleme von unserem Leben, und wir sagen, ja, irgendwo sagt mein Glaube, mein Verstand, Sieg, aber in Wirklichkeit muss ich doch meine finanziellen Probleme selber lösen. In Wirklichkeit muss ich doch meine Ehe selber in den Griff kriegen. Und wir leben so, als ob wir keinen Glauben hätten, weil er nur hier ist. Sie aber verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand, er nimmt die Hand dieses toten Kindes auf. Er nahm sie bei der Hand und rief: Kind, steh auf. Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder, und sie stand sogleich auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Der Glaube, das Vertrauen, das tatsächlich auf Jesus gesetzt wird, siegt. Aber was ist das für ein Glaube? Das ist ja nicht einfach ein kognitives, ein denkerisches Fürwahrhalten. Ein Glaube, der Furcht überwindet. Ein Glaube, der das überwindet, was denken die anderen, wenn ich das oder jenes tue? Was ist, wenn es schief geht? Ein Glaube, der lernt, Jesus zu vertrauen, Schritt für Schritt. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast. Manche stellen sich dann so vor, ja, okay, ich will wirklich Vertrauen lernen. Womit fange ich denn an? Ach, ich könnte damit anfangen, Vertrauen zu lernen, dass ich mich auf den Kronenplatz stelle und von Jesus verkündige. Oder ich könnte Vertrauen dadurch lernen, dass ich meinem Chef mal so richtig sagt, dass sein Verhalten den Mitarbeitern gegenüber nicht in Ordnung ist. Gott wird mich da ja schon durchtragen. Ich glaube, du wirst dadurch das Vertrauen nicht lernen. Wisst ihr, was die Bibel immer wieder als Beispiele nimmt? Ackerfeld, Saat, etwas, was wächst. Etwas, was klein anfängt. Und genauso ist es mit deinem Vertrauen. Wenn du den Anfang im Glauben gemacht hast, nämlich gesagt hast, Jesus, ich bin bereit, die Entscheidung zu treffen, ich bin bereit, dir mein Leben anzuvertrauen, wozu Frank auch vorhin eingeladen hat. Das ist die absolute Grundlage. Ich bin bereit, Jesus, du sollst ab jetzt der Herr in meinem Leben sein. Ich will dir vertrauen. Gut, das ist eine Entscheidung. Und das ist eine Entscheidung, ich sag mal ganz krass, die dich in den Himmel bringt, die verhindert, dass du in der Hölle landest. Aber da ist das nicht am Ende. Gott hat wesentlich mehr. Gott sagt, okay, du hast dich entschieden, mir zu vertrauen. Dann wollen wir jetzt zusammen lernen, wie das Vertrauen geht. Ein Pastor aus Zürich, in Zürich gibt es eine Gemeinde, die ist 2500 Mitglieder groß. Und der Pastor hat erzählt, bevor er Pastor dort wurde, war das am Anfang so, dass er in seiner Ausbildungszeit Gott gesagt hat, Herr, wenn ich in den hauptamtlichen Dienst gehe, möchte ich lernen, dir zu vertrauen, auch finanziell. Wie kann ich das? Und er hat sich entschlossen, in der Bibelschulzeit, er hat eigentlich kein Geld gehabt, um sich überhaupt irgendwas zu leisten. Bücher, keine Chance. Und er wollte nach ein paar Monaten mal wieder einen Brief nach Hause schreiben. Er kam ursprünglich aus Kanada, hat in Deutschland Bibelschulausbildung gemacht. Mal umgekehrt, sonst hört man immer von Leuten, die in Amerika sind und aus Deutschland kommen. Er kam aus Kanada und hat in Deutschland Bibelschulausbildung gemacht, in Beröa. Und er hat dann zu Gott gesagt, Herr, ich möchte dir vertrauen. Ich fange jetzt an, diesen Brief zu schreiben, im Vertrauen darauf, dass du mir das Geld gibst, dass du mir so eine Briefmarke geben wirst, damit ich den Brief rüberschicken kann. Und das war erstmal eine kleine Sache. Wenn diese kleine Sache schiefgegangen wäre, wäre halt der Brief nicht abgeschickt worden, aber es wäre kein Drama gewesen. Aber er hat klein angefangen. Er hat gesagt, Herr, ich möchte dir vertrauen. Und er hat den Brief geschrieben. Und er hat erzählt, am nächsten Tag lag ein anonymes Schreiben bei ihm im Postfach. An der Bibelschule gab es so Postfächer für jeden Schüler und er kommt zu seinem Postfach und da steckt ein anonymer Brief drin und er macht auf und da waren damals 10 D-Mark drin, also so heutzutage 5 Euro etwa. Und für ihn war das ein Schatz. Davon konnte er die Briefmarke kaufen, die hat mehr als gereicht. Aber der größte Schatz, hat er erzählt, war nicht die Briefmarke kaufen zu können, sondern war die Schatz an Erfahrung, die er mit seinem Gott gemacht hat. Und darum lade ich euch ein, mit Gott Vertrauen zu sammeln. Geht wirklich Schritte des Vertrauens. Fang klein an. Fang nicht zu groß an. Fang klein an und lerne das Vertrauen zu deinem Gott. In dem Maß, wie dein Vertrauen zu Gott wächst, werden deine Erfahrungen auch mit Gott wachsen. Und du wirst, Gott sagt, wer über Kleinem treu ist, dem werde ich über mehr setzen. Gott möchte dich über mehr setzen. Aber er wird dich auch nie überfordern. Er wird nie von dir verlangen, wenn du nicht so weit bist, heute Mittag die Koffer zu packen und morgen nach Irianjaya abzufliegen, um da Missionar zu werden. Gott vertraut dir klein an und möchte, dass du wächst im Glauben. Und so kann ein Vertrauen wachsen, was die Welt wirklich überwindet. Ich könnte jetzt noch viel erzählen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, was mich da beschäftigt. Wenn man in Jakobus 2 schaut, die Verse 14 bis 26, ich habe sie hier parat, aber ich schlage sie jetzt nicht mehr auf, wo es bei Jakobus darum geht, dass unser Vertrauen, aus unserem Vertrauen kommen Werke. Das heißt, Vertrauen ist nie etwas, was nur hier ist, sondern wenn ich Jesus vertraue, dann werde ich auch danach handeln. Diese Logik, die hat Luther damals sehr zu schaffen gemacht. Er hat gesagt, nein, Glaube ist doch ein Geschenk. Natürlich ist Glaube ein Geschenk, das wird auch Jakobus nie widersprechen. Aber aus dem Glauben, aus dem Vertrauen zu Jesus heraus, fang an zu handeln. Wie gesagt, nicht zu groß, fang klein an und dein Vertrauen zu Jesus wird wachsen. Wie dieser Pastor aus Zürich, er hat mit der Briefmarke angefangen. Und wisst ihr, dann als Pastor ist er in eine Situation gekommen, sie waren zu dem Zeitpunkt eine Gemeinde von 250, 300 Leuten und die hatten ein Gebäude gekauft, in der Planung sollte es 2 Millionen kosten und die hatten völlig einen falschen Boden kalkuliert, der Boden war nicht tragfähig, sie mussten Pfeiler erstellen und so und plötzlich kamen 7,5 Millionen Euro raus, nicht Euro, in der Schweiz haben sie Franken, 7,5 Millionen Franken war plötzlich die Gemeinde verschuldet. 300 Menschen in der Gemeinde und 7,5 Millionen Euro Schulden. Aber er hatte über die Jahre schrittweise gelernt, Gott finanziell zu vertrauen. Und dann kam eine Gemeindeversammlung und die haben darüber geredet, wir brauchen jeden Cent, um finanziell überleben zu können, überhaupt die Zinsen zahlen zu können. Aber wir stellen unsere Missionsopfer ein. Und da ist dieser Pastor aufgestanden und hat gesagt, nein, ich glaube an das Prinzip von Saat und Ernte. Ich glaube daran, dass unser Gott treu ist und sich treu zu uns stellt. Wie konnte der das vor diesen 300 Menschen sagen? Weil er das Vertrauen gelernt hat. Das war nicht ein Kaltstart für ihn, sondern da war vorher Vertrauen zu seinem Gott gewachsen. Er hatte gelernt, dass sein Gott sich zu ihm stellt. Und letztendlich hat Gott die Gemeinde finanziell durchgetragen. Epheser 2, die Verse 8 bis 10, die zeigen auch auf, wie eben dieses Handeln, diese Werke aus dem Glauben herauswachsen. Und dann eben der Vers, mit dem ich eingestiegen bin in In 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wenn du von Gott geboren bist, das heißt, wenn du zum Glauben gekommen bist, wenn du von dir sagen kannst, ja, Jesus hat mich gerettet, Jesus ist mein Herr und mein Gott und ihm vertraue ich, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist nicht irgendein Mysterium. Glaube ist ein Vertrauen an meinen Gott. An Jesus, der diese Frau heilen konnte. An den Heiligen Geist, der eingegriffen hat. Jesus, der das Mädchen auferweckt hat. Nämlich im nächsten Vers heißt, wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ich lade dich zum Ende dieser Predigt ein, neu zu greifen danach, dass dein Glaube an Substanz gewinnt. Zu sagen, ich möchte, dass mein Vertrauen zu Gott wächst. Ich weiß nicht, in welchem Bereich deines Lebens es dran ist, dass dein Vertrauen zu Gott wächst. Vielleicht im finanziellen Bereich, vielleicht im Bereich deiner Beziehung, vielleicht im Bereich deiner Kinder. Aber diese Entscheidung jetzt zu treffen, mein Gott ist real und er überwindet die Welt. Und es gibt Hoffnung, dass mein Leben gelingen kann. Glaube siegt, Vorsprung durch Glauben. Diese Frau hat das erlebt, Heilung. Jairus hat erlebt, wie ihm seine Tochter zurückgegeben wurde. Vorsprung durch Glauben. Amen.